Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Heute wieder mit leichter Verspätung, aber wir geben trotzdem alles. Es wird sicherlich schon der ein oder andere gefragt haben, wo ist der Talk? Freitag früh haben wir nicht geschafft, weil mir brennt auf den Nägeln, ja, ich mache Urlaub.
Ja.
Eine Woche.
Du bist schuld.
Ich bin schuld, ja. Und da steht natürlich einiges an, aber trotzdem, wir lassen euch Leute, wir sind nicht im Stich.
Nein, wir sind trotzdem pflichtbewusst. Ich weiß, jetzt werden sich viele aufregen, die es beim Freitagmorgen beim Kaffeetrinken gerne hören.
Pech gehabt. Immerhin Freitag. Wir lassen ja nicht ausfallen, wir geben alles. Was brennt dir denn auf den Nägeln?
Ich wurde heute als A-Loch bezeichnet, ja, mal wieder.
Berechtigt.
Ja.
Stets berechtigt.
Nein, es ist wirklich, ich muss ja zugeben, wir haben ja unser Studio sehr zentral. Sehr, sehr, sehr zentral in München. Und es ist manchmal morgens mit den Parkplätzen ein Problem. Und ich bin dazu übergegangen. Ich gebe es zu. Ich bin jetzt jemand, der, also ich nehme meistens Mietwagen, hier Share-Sachen, weil wegen Parkplatz. Und ich parke jetzt, wenn es frei ist und nichts anderes frei ist, auf E-Parkplätzen mit E-Säulen, auch wenn ich keinen E-Wagen habe. In der Hoffnung, und das ist ja auch so, dass dann ein anderer das Auto dann schnell nimmt und dann weiterfährt.
Hier wahrscheinlich schon, oder?
Und das ist trotzdem mir zum zweiten Mal schon passiert. Jetzt kam dann ein E-Wagenfahrer, gerade als ich ausgestiegen bin, die Miete beendet habe, dann war er erst nett, hat gefragt, ey, sorry, ich muss mein Auto laden, kannst du bitte wegfahren? Und ich habe mit Nein geantwortet und dann wurde ich als A-Loch bezeichnet. Er ist dann weitergefahren.
Richtig so, ja. Wenigstens mal ein bisschen griffig, wie hier fällt mir jetzt gerade Sven Ulreich ein mit seiner Beschimpfung, hat sicherlich der ein oder andere mitbekommen, dass, ja, das ist auch Wahnsinn. Also mittlerweile, wie es da abgeht, das ist auch so ein Problem, dass alles gefilmt wird. Stell mir vor, du hättest jetzt hier den gefilmt und würdest dann wieder zur Polizei rennen. Sven Ulreich, Ersatztorwart von Bayern München, ganz kurz der Vollständigkeit halber. Was hat er gemacht? Beim Topspiel Bayern gegen Leverkusen hat er von der Bank rübergeschrien zu Herrn Rolfes. Sportdirektor, glaube ich, ist er, oder? Von Bayer Leverkusen. Rolfes, irgendwie halt den Mund oder so. Du, W-I-C-H. SER. Und jetzt gibt's Einspielsperre und Geldstrafe. Ja. 20.000 Euro. Ja, Vorbildfunktion, ja. Das Problem ist ja, mein Gott. Also wer selber schon mal Fußball gespielt hat, Sport gemacht hat, der weiß, dass sowas durchaus mal vorkommt. Ich glaube, er wusste auch nicht, dass er dabei gefilmt wird. Das ist halt mittlerweile auch das Problem. Jeder Mist wird überall gefilmt. Ich finde das auch teilweise schräg, wenn die Leute auf dem Oktoberfest, gut, wenn das jetzt ein Promi ist, kann man sagen, der muss jetzt davon ausgehen, dass er gefilmt wird. Wie Chiago war neulich, als wir hier unterwegs waren im Zelt, war Chiago da. Gut, wenn der natürlich mit seiner Skibrille auftritt, okay, dann muss er vielleicht sagen, gut, der wird halt gefilmt, aber dass die Leute ständig in der Öffentlichkeit heimlich andere Leute filmen, auch so von dieser Wiesn dann, dass man Leute filmt, die dann betrunken sind und so und das dann im Internet hochlädt, also das ist auch irgendwie, finde ich, ein bisschen schräg. Findest du nicht?
Ja, gut.
Man muss sich auch mal fragen, will ich das selber, wenn ich vielleicht mal betrunken bin oder was weiß ich, was mache, dass dann 10 Leute stehen und draufhalten und das dann hochladen? Weiß ich nicht.
Wie gesagt, ich habe es nie verstanden. Ich habe nie ein Foto gemacht mit einem Promi. Außer mit
mir.
Ja, mit David Ortega von Köln 50667. Das habe ich mal. Also sonst
ist peinlich.
Nee, nein. Nochmal ganz kurz zum Thema. Nicht, dass mir jetzt Leute falsche Dinge unterstellen. Ich würde niemals auf einem Behindertenparkplatz parken. Frauenparkplätze auch nicht. Auch wenn es zu viele gibt. Also das sieht man halt. Es gibt zu viele.
Ja, da steht auch niemand, oder?
So,
wenn ich sehe, dann steht da meistens keiner. So, aber
das würde ich niemals machen. Bei den E-Zapfsäulen würde ich es eigentlich auch nicht machen, aber ich bin der festen Überzeugung, Autofahrerschikane in der Innenstadt, das neueste Ding, ja, bei den städtischen Politikern ist, einfach immer temporär Parkstreifen, Parkverbot zu machen, weil da angeblich jemand parken muss, irgendwie Baustelle oder sonst was. Das sind dann mobil aufgestellte Parkverbotsschilder und das ist das neue Ding. Da sind teilweise Straßen, ja, wo eigentlich Parkplätze sind da gesperrt und ich sehe da nie ein Auto. Ich glaube, das ist Schikane und dementsprechend muss ich mir als steuerzahlender Bürger, ja, muss ich mir Lösungen überlegen. Es tut mir leid an alle mit deinem E-Auto.
Stichwort E-Auto, die EU hat jetzt Zölle verhängt oder will Zölle verhängen gegen China, also sie haben dafür gestimmt und da muss ich ausnahmsweise mal sagen, da muss ich ausnahmsweise mal unseren Kanzler loben, denn Scholz war dagegen. Ich habe nur die Schlagzeile gesehen, Scholz und Lindner wollten Baerbock an die Leine legen und ich habe dann auch nochmal auf Twitter gelesen, Ricarda Lang hat dann auch nochmal erklärt, warum, jetzt ist sie ja zurückgetreten, aber sie ist ja trotzdem weiter aktiv. auf Twitter sowieso, warum das so wichtig sei. Ich habe Ricardo Lang auf Twitter eine Frage gestellt. Ich habe nur geschrieben, vor Lang, wissen Sie beispielsweise, dass alleine die DAX-Unternehmen 10% ihres Umsatzes in China machen und dass wir bei Rohstoffen sowas von abhängig von China sind? Ich habe aber keine Antwort bekommen. Noch nicht.
Noch hat sie keine Zeit. Noch ist sie am Amt.
Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Natürlich kann man immer die Punkte anführen in China. Gut, jetzt lassen wir mal die ganzen Bedingungen da außen vor. Das ist auch ein Thema. Aber gehen wir mal auf den unfairen Wettbewerb und hier die Subventionen und alles und so weiter und so fort. Ja, ist natürlich ein Punkt. Die Frage ist trotzdem mit den Zöllen. Es gibt ja immer eine Retourkutsche im Zweifel. Also es ist halt schon immer die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze? Und wie sehr sitzt du am längeren Hebel oder vielleicht sogar am Fifi, an einem sehr, sehr kurzen, den du schon gar nicht mehr siehst, schon mehr greifen kannst, das ist halt wirklich die Frage. Und was ich auch mal problematisch finde, ich bin wirklich China-kritisch. Ich bin überhaupt kein China-Fan. Ich halte das auch für überschätzt in vielen Dingen. Die machen natürlich auch einiges richtig und haben sich natürlich gut entwickelt. Bei den Autos sieht man es, das ist die Qualität schon deutlich besser geworden. Trotzdem, dass China jetzt alles platt macht und uns die Meilen weit voraus sind, da bin ich schon ein bisschen kritisch und politisch sowieso. Also ich habe es, glaube ich, auch ein paar schon mal erzählt. Ich habe mich in Shanghai jetzt nicht gerade wohlgefühlt. Aber trotzdem muss man sich ja mal eins klar machen, was China für eine Bedeutung hat für die Weltwirtschaft, DAX-Unternehmen, für alle anderen auch. Nasdaq-Unternehmen machen 13,5% ihres Umsatzes in China, Nasdaq 100. Und die haben uns natürlich schon auch Wohlstand gebracht. Also das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also das muss man sich auch mal klar machen. Und ich glaube, das kapieren viele Leute einfach nicht. Und das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Das kommt mir dann immer ein bisschen zu kurz. Und wenn China, also klar, wenn die USA Schnupfen haben, dann liegen wir schon ziemlich flach. Wenn China aber, wie jetzt gerade, schwächelt, es gibt ja zumindest mal Hoffnung auf eine Erholung, dann ist das schon auch ein Riesenproblem. Und das kommen wir mal so ein bisschen zu kurz und nach dem Motto, ah ja, die Chinesen, die machen nicht so, wie wir wollen, die sind böse, deswegen gibt's jetzt Zölle, so als wären die völlig unbedeutend und als wäre das irgendwie so eine, weißt du, als wäre das so eine kleine Klitsche da, die man jetzt mal da Maßregeln gängeln müsste. Das mag ja immer gut gemeint sein, aber ob's dann wie immer gut gemacht ist, da bin ich mir nicht so sicher.
Wenn du deinen Gegner nicht besiegen kannst, solltest du ihn umarmen. Heißt ein Sprichwort.
Ja.
Und von wem? Ich weiß nicht, aber
habe ich auch schon mal gehört.
Es klingt sogar wie ein chinesisches Sprichwort.
Könnte sein, vielleicht Konfuzius.
So, und
Lao Tse.
Wir können China, glaube ich, nicht besiegen. Deshalb halte ich das auch für grundlegend falsch. Plus, wir sollten nicht so tun, dass wir in Deutschland nicht auch unsere E-Autos subventionieren.
Natürlich.
Also
in
eigentlich
VW ist ja auch viel Geld oder in viele
darüber
große
haben wir
Konzerne
auch ein Video gemacht ist, ja, oder aber auch für beim gewerblichen Leasing 0,5% oder 0,25% Versteuerung, da wurde ja auch vieles getan. Eigentlich ist das, was der chinesische Staat macht, ja der feuchte Traum eines jeden grünen Politikers. Die Kontrolle an sich reißen und dann das Geld so zu verteilen, wie man es möchte. Von daher halte ich diesen Weg auch für grundlegend falsch. Nochmal, wenn du einen Gegner hast oder man glaubt, man hat einen Gegner, der stärker ist als jemand und ich halte China für stärker als Deutschland, dann sollte man gucken, dass man sich gut mit ihm stellt. Aber wer bin ich schon, dass ich das beurteilen darf?
Gut, ich würde sogar noch einen Schritt zurücktreten und weil du gerade gesagt hast, China besiegen, also ich glaube sowieso, diese, sag ich mal, Rhetorik oder diese Ansichten jetzt besiegen, also
sowieso Schwachsinn.
Ja, also das ist sowieso schwierig. Klar, dass es Konflikte gibt und dass es Dinge gibt, die man da durchaus auch kritisch sehen muss, ist klar. Und dass man jetzt auch nicht alles sagen kann, oh ja, das ist halt so ein Ding, passt schon. Aber man kann es natürlich auch übertreiben. Also wir sind ja nicht auf der Welt hier, um alle zu erziehen. Und man muss sich halt immer auch fragen, wie gesagt, kurzer Hebel, was können die Auswirkungen sein? Auf Twitter sieht man ja auch immer, auch zum Thema China habe ich auch heute Morgen erst wieder gelesen, ja, hier die Menschenrechtsverletzungen werden gar nicht hier genug erfasst und VW und BASF haben da wohl keine Probleme damit und wird alles ignoriert und deswegen brauchen wir hier das Lieferkettengesetz, das muss noch verschärft werden. Da ist halt auch immer die Frage, allein schon, wer soll das alles kontrollieren? Also schickt dann die EU Millionen von Inspekteuren nach China, die dann da als Geheimagenten, die dann da überprüfen das Lieferkettengesetz und vielleicht auch noch in die, weiß ich nicht, wo dann weitere Zulieferer sitzen, in Bangladesch, in der Mongolei, was weiß ich. Also ich frage mich schon immer, ob man eigentlich kapiert, was ein Gesetz erstmal ist und was dann auch eine Umsetzbarkeit ist, also was eine realistische Durchführung ist, also da kriege ich manchmal schon echt Bauchschmerzen. Also bei manchen haben wir wirklich das Gefühl, die denken, man macht ein Gesetz und dann ist alles gelöst und dann die Welt funktioniert einfach super einfach. Drückt aufs Knöpfchen und dann sehe ich hier, ach, China verstoßen, gibt's ein paar auf die Finger. Also ich finde das teilweise schon wirklich lächerlich. Aber ich muss auch Robert Habeck mal, was heißt loben, ich muss sagen, er hat mich überrascht, denn er hat gesagt zum Lieferkettengesetz, er hat auch das Wort Kettensäge benutzt, Säge hier, da müsse man ran und muss das mal richtig wegputzen. Der auf einmal redet Habeck wie Milley. Also ich weiß gar, also was bei den Grünen gerade los ist, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und Cem Özdemir hat ja neulich auch seinen Gastbeitrag da geschrieben. Migrationskritisch, um es mal so auszudrücken. Also das ist ja hier, da ist ja gerade richtig was los.
Ja, Frage ist.
Mal schauen, was, wie lange das hält und was dabei rauskommt. Aber zumindest rhetorisch werden da gerade schwere Geschütze
aufgefangen. Wir nähern uns der Wahl. Apropos, das ist das Thema, was ich mitgebracht habe. Das ist ein ganz guter Übergang, denn wie du bereits gesagt hast, bei den Grünen viel los. Unter anderem Ricarda Lang zurückgetreten. Und das war...
Schade eigentlich, oder?
Das war Thema, ja, jetzt hat sie ja gerade so einen Hype. Also jetzt sagen ja alle, ja, eigentlich ist sie ja ganz cool. Und das war auch Thema beim letzten Lanz und Precht-Podcast, also nicht jetzt, der jetzt auch Freitag kam, sondern davor.
Hab den auch gehört, ich habe nur die Hälfte schon wieder vergessen.
Nee, nee, da
eher
war...
90%.
Da war eine Sache, die mich, ja, ich muss es sagen, die mich echt wütend gemacht hat. Und deswegen, ich habe mir viele Notizen diesmal gemacht, deshalb muss ich hier ein bisschen draufschauen. Und zwar, ein Part dieses Podcasts war von Richard David Precht, dass er gesagt hat, für vieles, wofür man die Ampel jetzt in dem konkreten Fall verantwortlich macht, Politiker im Allgemeinen, können die gar nichts, weil das Umfeld halt schlecht ist. Und seine Prognose war, der Bundeskanzler, der nach Scholz kommt, also in der nächsten Legislaturperiode, da ist er sich jetzt schon sicher, dass der als schlechtester Bundeskanzler eingehen wird, weil es halt einfach Trends gibt, gegen die er nichts machen kann. So.
Darf ich ganz kurz da ansetzen, weil das finde ich nämlich auch stark, das fällt mir jetzt gerade ein, die Grünen zum Beispiel sehr China-kritisch, was mir aber auch schon oft aufgefallen ist, dann, wenn man Habeck zum Beispiel kritisiert, dann kommt, ja, China schwächelt, was kann Habeck da dafür? Ja. Also da merkt man dann auch mal so ein bisschen, das stimmt natürlich auch, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn China sehr schwach ist, dann tut uns das auch richtig weh. Also das meine ich. Man sieht halt immer so Teilwahrheiten und so ein bisschen, dass man, das eine wird dann beachtet, das andere wiederum nicht. Also das ist auch nur ein spannender Aspekt dazu.
Ja, ja, nein, es geht genau in die Richtung. Und das, was er damit ja eigentlich sagen möchte oder sagt, ist, dass ich als handelndes Subjekt, ja, ich mache mich ja zum Knecht meines Umfeldes. Und das finde ich, Das muss ich in dieser Deutlichkeit sagen. Ich finde das für einen gesunden, gebildeten und reichen Mann, ist er ja, also
ja
im Weltvergleich,
ist nicht, ne?
Auch so, nicht nur im deutschen Vergleich, sondern weltweit sind wir alle reich, finde ich, ist das eine nahezu beschämende Sichtweise. Ich finde es super irritierend. Und genau diese Sichtweise, keine Verantwortung zu übernehmen, sich zu verstecken hinter dem Umfeld oder whatever, ich komme dazu gleich, ist eine Volkskrankheit geworden. Und Volkskrankheit deshalb, weil es zwei Dinge verursacht. Zum einen Stillstand, also wir entwickeln uns nicht weiter, und ich rede da nicht nur von den Wirtschaftsdaten, ja, das ist ein Teil davon. Es sät auch immer mehr Misstrauen in der Gesellschaft, wenn keiner mehr Verantwortung übernimmt. Und das ist jetzt nicht so eine Rede wie, oh, du musst männlich sein und du musst Verantwortung übernehmen und du kannst alles schaffen. Nein, das ist es nicht. Es gibt Parameter auf der Welt, wie du sagst, in China, die ich nicht beeinflussen kann. Aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehe. Und je mehr Macht ich habe, und als Spitzenpolitiker habe ich nun mal mehr Macht als jemand, der, weiß ich nicht, Angestellter ist irgendwo, muss ich mir auch dieser Verantwortung meiner Macht bewusst sein und ich bin verpflichtet, dementsprechend zu handeln. Deshalb zu sagen, ach, der nächste Bundeskanzler wird noch schlechter sein und für vieles können die gar nicht, finde ich aus unserer Sicht echt, echt schwierig.
Die Aussage finde ich auch schwachsinnig. Weißt du warum? Alleine, wenn ich jetzt mal logisch rangehe an die Sache, die Stimmung ist so schlecht. Also ich würde jetzt mal sogar die These aufstellen, egal wer nächster Kanzler wird, also wenn wir mal davon ausgehen, ist es nicht Scholz, egal wer es wird, er wird schon mal beliebter sein. Die These, also zumindest zum Start, was dann passiert, ja okay, sei dahingestellt, aber Ich kommt jetzt doch noch die Wiesengrippe. Bisher nicht richtig krank geworden. Also eine starke Leistung.
Ich möchte das auch anhand eines aktuellen Beispiels klar machen, mit dem, dass keiner mehr oder die wenigsten Leute nur noch Verantwortung übernehmen. Für das, was sie selber tun. Darum geht's mir jetzt. Ja, nicht für irgendwen anderen. Das ist nochmal eine andere Ebene. Aber nicht mal für eigenes Handeln. Und da muss ich, da hat Professor Dr. Rieck ein tolles Video zu gemacht. Es ging um die erste Sitzung im Thüringer Landtag. Und ich möchte dazu kurz Stellung beziehen. Und ich verlinke euch das Video auch unten, weil von Professor Rieck, weil das ist echt gut.
Ja, von dem kann man vieles lernen. Vielleicht gibt's da auch bald, ich habe gehört, vielleicht gibt's da auch bald ein Interview mit Rieck zu einem anderen Thema.
Ja.
Vielleicht.
Vielleicht auch schon sehr bald. er hat das Ganze mal so ein bisschen durchseziert. Und ich möchte das auch kurz im Schnelldurchlauf hier machen. Und wichtig ist, dass wir jetzt mal wirklich diesen ganzen Chaos und die Zwischenrufe und alles, was er gesagt hat, mal kurz ausblenden und einfach nur auf die Fakten sehen, was ist da passiert. Es ist so, dass es eine Satzung gibt im Thüringer Landtag. Die Satzung ist relativ unklar und das ist das Problem. Ich werde sie euch auch unten verlinken. In dieser Satzung stehen zwei Dinge drin. Es steht einmal drin, dass gewählt wird, heimlich gewählt, der Präsident des Landtags. Und dass bei einer Nichtwahl, wenn er nicht die Mehrheit hat, andere Vorschläge gemacht werden können. Es steht aber auch drin, ein Paragraph weiter drunter, so war es bislang, dass die größte Fraktion einen Vorschlag für den Präsidenten macht und die andere Fraktion für den Vizepräsidenten. So.
Die zweitgrößte dann.
Ja, genau. Ja. So. Jetzt ist es so, jetzt kann man so oder so interpretieren und ich bin kein Jurist, aber so stand es drin und die AfD hat es natürlich so verstanden, dass sie sagt.
Ich bin kein Jurist, aber.
So, ja, aber nein, es ist ja jetzt einfach, die AfD hat es so verstanden, okay, wir sind die stärkste Fraktion, wir stellen den, wir machen einen Vorschlag für den Präsidenten und ihr für den Vizepräsidenten. So. Scheinbar, das konnten sie jetzt nicht durchbringen, weil die CDU ja, hat sofort bei der ersten Sitzung gesagt, wir wollen einen Antrag auf Änderung dieser Satzung. Mhm. So, haben jetzt auch Recht bekommen. Und jetzt kann man das gut oder schlecht finden, aber jetzt ist eine Sache zum Thema Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, die mich wirklich fuchsig macht. Denn wir müssen nur 10 Monate zurückgehen, zum Dezember 2023, wo die CDU noch die stärkste Fraktion war und den Präsidenten gestellt hat. Damals hat nämlich, das wissen die wenigsten, haben die Grünen einen Antrag gestellt. Und gesagt, lasst uns bitte diese Satzung ändern, weil die ist nicht ganz klar. Und es könnte ja sein, dass die AfD stärkste Fraktion wird. Lasst uns das ändern, dass ganz klar drinsteht, hey, auch die anderen Parteien, die anderen Fraktionen dürfen Vorschläge machen. Um das durchzusetzen damals, hätte es die damals stärkste Fraktion gebraucht, die CDU. Die CDU hat es, weil, Zitat, sie keinen Bedarf gesehen hat, abgelehnt. Die CDU hat darauf gepokert, dass sie wieder stärkste Fraktion sind. Und scheinbar hatten sie dann ja auch die Sichtweise, dass es nicht ganz klar ist, weil sie sich selbst nicht schwächen wollten. Jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt, 10, 11 Monate später. Und siehe da, sie haben sich verpokert. Sie haben eine Entscheidung getroffen. In einer Machtposition haben sie gehandelt, nach einer bestimmten Art und Weise. Und jetzt sind sie die Ersten, weil sie sich ihre Rolle verändert hat, die das jetzt rückgängig machen wollen. Und damit kommen sie sogar durch.
Fragwürdig.
Damit kommen sie sogar durch. Das ist der eigentliche Skandal. Mir ist egal, was da gerufen wird. Das ist ein Skandal. Politisch mächtige Menschen.
Das ist auch dämlich. Also.
Politisch mächtige Menschen treffen eine Entscheidung. Von nicht mal einem Jahr. Wir reden jetzt nicht von vor 20 Jahren. Merken, oh, damit haben wir uns ins eigene Bein
verzockt.
So. Und können es jetzt gerichtlich durchsetzen, dass das einfach zurückgenommen wird. Und feiern sich jetzt dafür, dass sie die Demokratie gerettet haben. Ich finde das gruselig. Und da auch jetzt nochmal Beispiel, lass uns mal Deutschland wegnehmen, lass uns mal Thüringen wegnehmen, AfD, CDU, lass uns das mal alles wegnehmen und sagen, das ist irgendwo auf der Welt passiert. Wir würden alle sagen, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Nichts.
Ja, das ist ja das Kasperletheater und darüber reden wir uns ja den Mund fusselig, dass ich finde das auch so verstörend mittlerweile, dass wenn man quasi jetzt kritisiert, dass etwas schlecht läuft und ich glaube bei uns laufen viele Dinge nicht so, wie sie sollten, beziehungsweise sie könnten viel besser laufen. Und das ist ja, also schlechte Performance führt ja zu Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit führt halt dann oft auch zu, ja, nennen wir es ja, Entscheidungen, die halt dann sehr schlecht sein können, die vielen nicht passen. Aber dass man einfach mal 3 Schritte zurückgeht und sagt, okay, wir müssen einfach eine bessere Performance abliefern, um Unzufriedenheit zu unterbinden. Denn da führt dann ja der Weg hin, wo wir jetzt stehen, dass wir, ja, ich will jetzt auch gar nicht über Parteien reden, sondern ich will eher darüber reden, dass wir ja so ein bisschen, wir sind nicht unregierbar, aber wir sind jetzt mittlerweile schon in einer komplizierten Lage. Man sieht da auch nicht so richtig den Ausweg. Und wer die Performance einfach kritisiert, der wird dann immer hingestellt, so, ah ja, jetzt hilfst du hier und da. Also ich finde auch diese Ignoranz, also wir können ja nicht einfach so tun, als würde alles super laufen. Es geht auch nicht darum, alles immer schlecht zu reden, aber wenn Sachen schlecht laufen, dann muss man halt darüber sprechen. Das ist ja das beste Beispiel. Und dann muss man einfach sagen, Leute, was soll das? Macht das anständig. Also das kann ja nicht zu viel verlangt sein.
Also macht es anständig, ja. Ich würde sogar noch einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, übernimmt Verantwortung. Ihr habt
ja, das sowieso. Ja, natürlich.
Ihr wart ja in charge. Und wenn wir uns, das ist doch jetzt der Punkt. Jetzt haben sie für 4 Jahre einen Landtagspräsidenten der AfD verhindert. Wow, herzlichen Glückwunsch. Aber was haben die angerichtet? Bei Menschen, die das jetzt hören, ja, und sehen, das sind Fakten, die ich jetzt hier erzähle, komplett unparteiisch. Was löst das aus, wenn wir uns, so hart ist es ja, wir können uns nicht mal auf die Gesetzeslage verlassen. Nicht mal das, weil die Leute nicht mal dafür Verantwortung übernehmen. Ich kann es einfach ändern. Das ist wie, wenn du mit deiner kleinen Cousine oder sonst was Mensch ärger dich nicht spielst oder Uno oder sonst was und man mal ein Auge zudrückt, weil sie vielleicht mal eine falsche Karte gelegt hat oder sonst was. Das ist so, ach ja, komm, das nochmal.
Das ist wie am Schafkopf, hier, du legst hin und denkst so, ah ja, nee, ja, ja. Ich nehme, so, das war ja
nein,
dumm.
Gibt es
ich nehme
nicht.
Doch die andere Karte.
So, ja, gibt es, also gibt es nicht. Ab einem gewissen Niveau, Alter, Position, darf es das nicht mehr geben und vor allen Dingen nicht bei einem unabhängigen Gesetz. Leute.
Jetzt 2 Aspekte dazu, vor kurzem, das fand ich auch mal wieder schön, das war mal wieder so ein typischer Habeck, man muss ihm ja eins lassen, er ist ein schöner, nennen wir ihn mal, Philosoph. Da kam eine Aussage, ich habe jetzt nicht das exakte Zitat, aber nach dem Motto, ja, die alles kaputt reden wollen und man müsse jetzt einfach mal hier anpacken. Und das finde ich auch schön. Also, wer soll denn jetzt anpacken, außer der Regierung? Da fragt man sich. Also jetzt regiert man ja. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, okay, die anderen haben es verbockt. Aber trotzdem, anpacken kann ja nur der regiert. Das ist ja schon mal, also da frage ich mich schon mal, wer soll anpacken, außer dem, der jetzt in charge ist? Das verstehe ich schon mal nicht. Das klingt dann zwar schön nach dem Motto, alle reden immer hier alles schlecht und packen nicht an. Naja, anpacken kann jetzt nur gerade der, und das ist zum Beispiel Habeck oder das ist Scholz oder das ist Lindner, die können gerade anpacken. Sonst, wenn wir es jetzt mal ganz stark vereinfachen, kann das gerade keiner. Aber jetzt sind wir bei einem anderen Punkt, das muss man auch mal sagen, ich glaube schon, dass wir alle in der Verantwortung sind, jeder Einzelne, egal was er macht, ich meine jetzt nicht nur hier den Unternehmer, sondern auch den jeden, der irgendwo angestellt ist, wirklich jeden, scheißegal was er macht, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat, dass man einfach eine gute Leistung abliefert. Weil sonst kann so ein Land dann ja auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Ich finde es teilweise verstörend, wenn man, ich höre sowas auch, kriegt man ja mit oft, dass Leute sagen, ja, also ich hier 40 Stunden und dann hier, das kann man natürlich machen, das muss jeder selber wissen. Ich frage mich aber schon, ob natürlich ein Land vorwärts kommt, eine Wirtschaft, wenn jeder sich denkt, ach, ich bin Angestellter, also hier, also ich mache wirklich nur das Allernötigste. Und jedes Prozent, was über das Allernötigste geht, also ob es jetzt 1 Minute länger ist oder ob es vielleicht 1% mehr Mitdenken oder mehr Einsatz ist oder mal eine eigene Initiative, wenn das jeder so macht, dann muss man sich jetzt schon fragen, ist das wirklich förderlich? Auch die Verantwortlichkeit, das ist ja auch so ein Problem. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Egal mittlerweile, wo du hinkommst, es fühlt sich keiner mehr verantwortlich. Also es heißt immer so, ja, also ich habe jetzt keine Ahnung, wenden Sie sich dahin. Oder man weiß gar nicht, wer verantwortlich ist. Das ist auch so ein Problem. Und das ist schon, finde ich,
sag ich ja,
also ein Zeitgeist. Und da sind wir auch bei einem, da haben die Politiker natürlich recht. Wir können jetzt nicht alle sagen, hier Habeck, Scholz, Lindner, macht mal. Und ich liege im Liegestuhl. Und wenn jetzt nicht alles rund läuft, sind die 3 schuld. Das ist natürlich auch Bullshit. Ich finde, da muss mehr Verantwortung übernommen werden. Aber auch jeder Einzelne muss sich ja auch mal fragen, gebe ich gerade wirklich mein Bestes oder nur noch Arschlecken, Oktoberfest und hier eine Masse nach der nächsten reinkippen? Also das muss man sich ja auch mal selber fragen.
Ja, es gibt dafür auch einen Begriff, aus der Wirtschaft, also weil du die
innere Kündigung.
Nee, weil du die Unternehmer angesprochen hast, sich verstecken vom Vorgänger, das ist ja immer das Beliebteste. Also der Beamte versteckt sich hinter Zuständigkeiten und hinter Regeln, ja. Auch das ist lustig, das ist ja die beliebteste Ausrede eines Deutschen ist, Regel ist Regel. Aber die Regeln werden auch gerne mal umgeschrieben, wie in Thüringen, egal. Der Beamte normalerweise versteckt sich hinter Regeln. Und Unternehmer verstecken sich häufig hinter der schlechten Performance des Vorgängers, was übrig gelassen wurde. Dafür gibt es einen Begriff, das heißt die Big Bath Methode, das Big Bath Accounting, also die große Bad. Und dahinter steckt, ihr könnt das mal googeln oder ich verlinke euch auch einen Artikel dazu, das passiert häufig, wenn es einen Führungswechsel gab, dass dann der neue CEO beispielsweise in das erste Geschäftsjahr von ihm die ganz, ganz schlechte Gewinne, niedrige Gewinne reinhaut, super viel Abschreibung, halt das Ergebnis künstlich schlecht macht, weil er dann sagen kann, ja, wir mussten Altlasten uns darum kümmern und es hat noch einen anderen Zweck. Er hat dann einen niedrigen Basiseffekt. So, und dann wird's gut. Das gibt's nicht erst seit Habeck, aber das ist immer, wenn ihr hört, ihr wart ja vor uns dran. Das heißt Big Bath Accounting. Das kommt aus der Wirtschaft. Also das kennt man dieses Phänomen. So, das ist eine Strategie, das ist gefährlich. Und ich möchte, und dann möchte ich es auch abschließen, meinen Rant dazu, möchte ich ein Zitat vorlesen. Das ist ein bisschen länger.
Das sieht aus wie ein Gedicht, was du hörst.
Ich habe es einmal in Englisch und ich habe es Deutsch übersetzen lassen. Das ist von Marianne Williamson aus dem Buch A Return to Love, Reflections on the Principles of a Course in Miracles. Das ist, glaube ich, christlich-religiös angehaucht, aber es war auch Teil eines Filmzitats von Coach Carter.
Mhm. Jetzt schnallt euch an.
Nein, das ist natürlich drüber und Hollywood hat da viel rausgemacht. Jetzt lies doch. Es geht darum. Ja, wir sind Teil unseres Umfeldes, aber wir schaffen auch unser Umfeld. Und ich bekomme das immer wieder mit, wenn alle sich verstecken, und das halt der Usus ist, diese Volkskrankheit, was ich wirklich so sehe, dann ist es für den Einzelnen, der Verantwortung übernimmt, super, super schwierig, das zu tun, weil er dann damit ein Outlaw ist. Und das, ich finde dieses Zitat, das ist uralt, aber ich finde es so gut. Ich lese vor. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf? Wer bist du denn, dass du es nicht bist? Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollen alle strahlen wie die Kinder. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Ich finde das so gut.
Ich leuchte jetzt von innen.
Christ ist oder sonst was, ist egal. Ich finde das so gut, weil es ist so schön umschrieben und ja, appreciating geschrieben, aber sagt eigentlich, übernehm Verantwortung, trau dich. Und das finde ich super und das brauchen wir.
Man muss sich, glaube ich, immer fragen, jetzt brechen wir es mal einfach runter. Eigentlich das beste Beispiel ist ja, und das stützt genau das, was du gerade gesagt hast, schau dir mal Bayern München an. Vor vier Monaten hat jeder gesagt, gut, am Ende der Saison wurde es ein bisschen besser. Trotzdem, man hat es für mich gespürt, die ganze Saison. Da stimmt irgendwie nicht. Da stimmt hier irgendwas nicht oder da. Man weiß es nicht, aber man spürt es förmlich. Man kann es förmlich riechen. Man kann es natürlich auch an den ganzen Aussagen, die getroffen werden. Jeder, ein Blinder, merkt, da stimmt was nicht. 3 Monate später, was ist jetzt groß passiert? Du hast einen neuen Trainer, du hast 3 neue Spieler, einer davon ist verletzt seit Anfang an, einer sitzt fast nur auf der Bank und der dritte, ja, Olise spielt. Trotzdem, es ist im Endeffekt genau dieselbe Mannschaft. Es hat sich nicht viel getan. Trotzdem ist es ein Unterschied wie schwarz und weiß, offenbar, was ist passiert. Meine Erklärung wäre, der neue Trainer hat einiges richtig gemacht, es wurde vielleicht auch ein bisschen mehr Druck aufgebaut. Es wurden, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, auch vielleicht Hierarchien ein bisschen, das ist auch sicherlich Verdienst des Vorgängers, vielleicht ein bisschen eingerissen, ist ein bisschen neue Struktur. Trotzdem, unterm Strich ist das dasselbe Personal, aber vielleicht fühlt sich einfach jeder ein bisschen mehr verantwortlich, denkt sich, oh ja, jetzt bin ich ja nicht mehr der Stinkstiefel, weil es ist jetzt nicht mehr der Trainer schuld, sondern jetzt bin vielleicht ich verantwortlich. Auf einmal geht das. Und da sieht man, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Erstens, jeder Einzelne trägt bei, weil wenn ich sage, also ich soll jetzt laufen, ich soll mich anstrengen, so heißt mal der andere, ja gut, dann bin ich schon mitverantwortlich, weil das finde ich auch mal schwierig, weil das ist so eine negative Eigendynamik und wir haben das ja auch schon als, oder ich spreche mal nur für mich, als Angestellter hat man das ja selber schon erlebt, wenn du in einem Umfeld bist, wo einfach jeder auf gut Deutsch demotiviert ist, dann denkt sich jeder, ja, ich soll einen Schritt mehr machen, soll jetzt mal der andere. Und der andere denkt sich genau dasselbe. Und dann denken sich das alle. Und der Chef im Zweifel ist auch noch eine Lusche. Und dann muss man sich natürlich endlich die Frage stellen, ja, gehe ich mal einen raus? Bringe ich neuen Schwung rein durch einen neuen Chef? Das sind, glaube ich, die Aspekte. Irgendwo muss man, glaube ich, mal einen Reizpunkt setzen. Aber es braucht unterm Strich gar nicht so viel. Aber es passiert halt sehr oft, dass solche Konstrukte einfach komplett einschlafen. Und ja, dann geht da halt nicht viel. Aber man sieht ja, dass es möglich ist. Und zwar jetzt nicht, dass ich sage, ich schmeiß alle raus, wir machen alles anders, sondern es geht dann manchmal auch mit wenig Feinjustierung. Und das zeigt ja wieder, dass jeder selber auch einen Einfluss hat.
Ja, noch einfach als gutes Beispiel, es geht noch viel, viel einfacher, weil wir sind nicht alle Fußballprofis.
Nee, das ist natürlich ein anderer aber nein, Mikrokosmos, das ist, aber man sieht es ja sehr schön.
Eigener Mikros, wirklich in unserem täglichen Leben, was vielleicht jeder schon mal erlebt hat, vielleicht nicht als Protagonist, aber als Antagonist. Freundesgruppe, klassisch, alle rauchen oder alle trinken. Und einer sagt, hey, ich möchte jetzt gesund leben, was ja grundsätzlich erstmal gut ist und sagt, hey, ich möchte nicht mehr rauchen. Machen wir es mal ganz einfach. Treffen sich abends die Jungs und er lehnt das erste Mal ab. Ja, traut sich. Das ist ja schon krank, er muss sich trauen. Was wird passieren? Die Jungs werden ihm Sprüche drücken. Oh, was ist mit dir los hier? So, er macht das einmal, zieht's durch, wenn er stark ist, wenn er sich weiter traut, sein Licht scheinen zu lassen. Er macht's das zweite Mal, gibt immer noch Sprüche. Macht's das dritte Mal, kriegt immer noch Sprüche. Beim vierten Mal sagt keiner mehr was. Beim fünften Mal sagt der zweite Kollege, ich will auch nicht. So, und beim sechsten Mal vielleicht der nächste und irgendwann raucht keiner mehr. In der Idealwelt. So läuft das doch. Wenn ich Konsistenz bin und das durchziehe, irgendwann kriege ich den Respekt. Und irgendwann erlaube ich, und das ist das Geile an diesem Zitat, irgendwann erlaube ich damit, den anderen auch zu scheinen. Weil es ist dann einfacher für sie. Und das ist doch das Schöne. Und das können wir alles, diesen Funken, den können wir alle empfachen. So, und da wirklich jeder, auch gerade die Jüngeren, wenn die mir bei Instagram schreiben, dieses Zitat, das sollte im Kanzleramt hängen, das sollte jeder kennen. Das ist ja, das sind meine two Takes zu den.
Sehr inspirierend.
Finde ich sehr gut. Zu der letzten Woche.
Gefällt mir sehr gut. Ich habe auch noch ein paar Sachen. Erstmal vielen Dank. Ich habe wirklich so viel Feedback zum Lockerroom Talk bekommen. Und weißt du wo? Auf dem Oktoberfest. Ich war jetzt ein paar Mal und bin wirklich, also ich stehe noch stramm. Also ich bin wirklich begeistert. Ja. Früher bin ich schneller krank geworden. Also Immunsystem ist on fire anscheinend. Das ist noch richtig gut. Wirklich nur leicht die Stimme ein bisschen angeschlagen. Sonst bin ich sehr zufrieden. Und ich wurde sehr, sehr oft angesprochen auf den Lockerroom Talk, wirklich von Fremden, von Freunden, auch von Bekannten von Freunden, also wirklich aus sämtlichen Himmelsrichtungen, haben gesagt, oh klasse hier der Talk und auch Sinan macht das auch klasse und ist Sinan auch hier und also wirklich hat mich, nee, da warst du auch nicht hier, hat mich sehr gefreut. Übrigens Tipp für alle, es ist ja noch Oktoberfest, ich bin wirklich positiv überrascht von der Ochsenbraterei, auf jeden Fall Geheimtipp. Essen nicht schlecht und vor allem Stimmung ab abends wirklich super. Also für mich total unterschätzt. Ich habe selber unterschätzt. Ich war nämlich zum ersten Mal jetzt diesmal so richtig.
She offers me protection.
Und die haben so ein schönes Lied immer, wenn ja, das ich diesen Abschied, ich da bin ich auch so, ich hasse das bis zum Ende zu bleiben. Ich gehe gerne so, wenn es, weißt du, wenn so Stimmung, da bin ich auch so, ich gehe dann gerne so um, weiß ich nicht, 10, 9:30, wenn es halt so, ich muss nicht bis zum letzten bleiben. Neulich wurde ich gezwungen, habe mir gedacht, komm, ist eh gleich aus. Aber
du hast dein Licht nicht scheinen lassen.
Ja, ich habe mein Licht nicht scheinen lassen.
Das ist schwach, weich, teigig.
Nee, das waren wirklich nur noch 5 Minuten dann, das war halt quasi, also ich hätte, wenn dann noch früher mein Licht scheinen lassen müssen. Aber so dieses Ende, so das gibt mir dann, da bin ich schon gedanklich, bin ich da schon im Bett. Aber ja, hat Spaß gemacht. Jetzt wollte ich, warte, jetzt wollte ich noch was. Ah, jetzt habe ich, Mensch, ich habe immer drei Sachen gleichzeitig im Kopf und dann muss ich hier jonglieren.
Lass los, dann kommt's wieder.
Lass los, ich lasse es los, ich lasse es gehen. Habe ich hier noch, hier habe ich nichts Spannendes draufstehen. Ich freue mich schon sehr aufs Fliegen. Ich bin ja, magst du Fliegen auch gerne?
Neutral.
Also ich finde das schon, ich mag, also kurze Flüge mache ich eigentlich nicht so, aber lange Flüge finde ich geil. Also schlafen und hier, das mache ich eigentlich echt gerne. Also ich bräuchte es jetzt nicht jede Woche, aber.
Ja, in der First Class ist es natürlich angenehmer. Ja,
das ist angenehmer. Und Film gucken, ich bin wie so ein kleines Kind, ich freue mich dann hier die schönen Film gucken. Und dazu kann ich einschlafen. Also ich kann wirklich.
Machst du nicht den Raw Dog?
Habe ich auch schon überlegt. So, das habe ich mir gedacht, dass du das sagst.
Ihr wisst, was das ist, ne? Raw Dog ist so ein neuer Trend. Männer vorwiegend sitzen Holzklasse und starren nur die Security-Karte an.
Lassen ihr Licht scheinen.
Und machen nicht, die lassen so ihr Licht scheinen.
Ich habe gerade, was wollte ich denn noch mit dem, als du das gesagt hast, mit dem Rauchen? Was war? Genau, jetzt ist es mir eingefallen. Jetzt habe ich es wieder. Das ist, glaube ich, auch wichtig generell. Also man muss jetzt nicht ständig sagen, oh hier, da passt was nicht und da muss ich jetzt sofort das Umfeld wechseln und so. Aber trotzdem, man muss sich schon bei manchen Sachen fragen, ob man immer auf der richtigen Baustelle ist. Also das kann natürlich vor allem beruflich sein. Also ich kann nur davor warnen, wirklich, wenn man in so einem Umfeld ist, wo man einfach merkt, du bist wirklich der Einzige, der sein Licht scheinen lassen will und alle anderen haben keinen Bock, dann sollte man das, das macht auf Dauer wirklich depressiv. Also das würde ich so ein Umfeld verlassen. Ja. Und ich finde das auch immer amüsant, wenn, das war neulich immer wieder Thema bei YouTube, so nach dem Motto, oh hier, die waren doch hier früher, hatten die doch Kontakt und jetzt kennen sie sich nicht mehr, nach dem Motto. Ich finde das auch immer spannend, also dass immer dann, dass immer die Leute glauben, oh, das ist irgendwie was Schlimmes passiert oder so. Man hat eben nicht zu allen Leuten, mit denen man mal gearbeitet hat, die man mal kannte, mit denen man vielleicht sogar befreundet war. Also aus meiner Sicht muss man nicht mit allen das ganze Leben lang befreundet sein. Ich habe oder Kontakt haben oder wie auch immer, weil das ist für mich ganz normal. Also ich habe wirklich ein paar sehr gute, enge Freunde, die sind mir wichtig. Dann habe ich meine Familie, die eh viel zu kurz kommt. Dann hat man sein eigenes Zuhause, seine eigene kleine Familie sozusagen. Da braucht man schon mal sehr viel Zeit. Dann will man vielleicht auch einfach mal wirklich komplett alleine sein, Zeit für sich haben. Und dann will man vielleicht auch mal neue Leute kennenlernen. Es gibt sehr viele spannende Leute auf der Welt. Und dann ist es, glaube ich, auch so, wenn sich das eigene Umfeld ändert, also zum Beispiel ist es dann halt jetzt für uns spannender, sich mit Unternehmern auszutauschen, als jetzt im Zweifel mit Nicht-Unternehmern. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt nein, aber darum geht's doch nicht. Aber natürlich tauscht man sich eher mit Leuten aus, die halt ein ähnliches Leben haben, ähnliche Probleme, ähnlichen Entwurf.
Man kommt ja auch zwangsläufig mit solchen Leuten dann.
Genauso, wenn ich Kinder kriege, tausche ich mich auch mehr mit anderen Leuten aus, die halt auch Kinder haben. Ist logisch, das ist doch ganz normal. Und nicht mit jedem, den ich irgendwann mal getroffen habe oder mit dem ich Kontakt hatte, muss ich doch, also das ist auch so eine, ich weiß es nicht, also ich finde das komisch.
Vollkommen richtig, Thema auch eine Gruppe wechseln, wenn man merkt, es passt nicht mehr. Jetzt, um beim Rauchen zu bleiben. Ich würde aber immer erst es selber probieren, dort einen positiven Einfluss zu haben. Und
das ist ein guter Punkt.
Ich kann es ja auf zwei Dinge machen. Das eine, was viele machen, ist, die sind dann vorwerfend den anderen, wollen Dinge sagen, wie sie es zu tun haben. Das ist das Falsche. Das Zitat geht ja eher dahin, dass man einfach selber besser wird und dadurch den anderen die Möglichkeit, es einfacher macht, einem nachzugehen. Weil sie nicht mehr der sein müssen, der den ersten Schritt macht. Wenn man aber merkt, hey, die haben einfach gar keinen Bock drauf, dann sollte man sich fragen, ob man in der richtigen Gruppe ist. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, aus meiner Sicht, weiterzuziehen.
Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, das ist, glaube ich, bei uns auch ein gutes, sehr gutes Fundament, egal, ob das jetzt ob das eine Freundschaft ist, ob das eine Beziehung ist, ob das jetzt Unternehmertum ist oder auch in ganz normalen Angestelltenverhältnissen, völlig wurscht. Es ist gut, wenn man einfach mal Sachen macht, ohne dass man immer 10-mal fragen muss. Denn bei uns ist ja auch oft so, natürlich kriegen wir auch mal was nicht pünktlich fertig oder man vergisst mal was und der andere sagt, ja, ich muss den anderen daran erinnern, aber trotzdem ist es gut, dass man einfach auch mal mit Sachen kommt und sagt, schau mal, ich habe das und ich habe die Idee oder ich habe das und das hier gemacht. Weißt du, das ist sehr, sehr gut und das motiviert einen auch, weil man sich denkt, ja, so ich gebe jetzt auch Gas, weil er gibt auch Gas im Zweifel. Er tut auch was. Und das ist sehr, sehr gut. Und das ist so quasi so eine Positivspirale. Und? Die Negativspirale ist genau das Gegenteil, dass man sich denkt, ich soll jetzt was machen, soll erstmal er hier jetzt mal 3 Monate richtig buckeln und vielleicht strenge ich mich dann auch wieder an. Das ist genau das Gegenteil. Und das ist natürlich nicht gut. Und da muss ich mich natürlich selber hinterfragen und aber gleichzeitig auch natürlich den oder die anderen. Weil dann bin ich ja quasi dann sind ja im Endeffekt alle faul, weil es keinen gibt, der vorangeht. Und das ist halt scheiße. Und das ist ganz, ganz schlecht.
Um es vielleicht abzuschließen mit einem Fußballbeispiel wieder. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was unterscheidet einen Weltklasse-Spieler von einem sehr, sehr guten Spieler? Und das ist genau Doping. Das, was du sagst. Vielleicht. Ein sehr, sehr guter Spieler spielt in einem funktionierenden System Weltklasse. Ein Weltklasse-Spieler macht, dass das System funktioniert. So, das merkst du immer wieder, dass Spieler dann in bestimmten Systemen, die auf sie ausgelegt sind, wo es gut funktioniert, für eine kurze Zeit geil performen. Alfonso Davis zum Beispiel. Ja, es gibt diese Spieler. Wenn diese Spieler aber rausgenommen werden aus diesem funktionierenden System und in ein anderes System kommen, wo es vielleicht nicht so passt oder wo nicht alles auf sie perfekt abgestimmt ist, merkt man deren Unzulänglichkeiten. Ein Weltklasse-Spieler, den kannst du in jedes System packen und er macht, dass es funktioniert. Und wenn du das auf dich beziehst, dann sei doch oder versuch der zu sein, der Systeme zum Funktionieren bringt. Bei deinen Freunden, bei deiner Firma, sonst wo. Das ist es eigentlich.
Da gibt es doch dieses schöne, ich schaue das mal nach, ich glaube von Napoleon ist das, es kommt nicht drauf an, wie viele Soldaten im Einsatz sind, sondern welche Soldaten auf dem Feld sind. Und das ist ja etwas, zum Beispiel, ja, Messi fällt mir jetzt ein oder das ist LeBron James sein, De Bruyne. Solche Spieler haben ja auch, nicht nur, dass die sehr gut spielen, sondern die haben einfach Ibrahimovic ist vielleicht mit einer, der mir da sogar am stärksten einfällt. Spieler haben eine Aura. Du denkst dir, du siehst, der wird eingewechselt und denkst ja, okay, jetzt verlieren wir. Weißt du? Das ist erstens natürlich, sowas musst du dir natürlich erarbeiten, das ist natürlich eine Qualität, aber es ist auch einfach eine Aura, ein Selbstvertrauen und du merkst, das ist wirklich das Perfekte, der geht aufs Feld und alle anderen Kerzen springen auch an. Vorher denkt sich jeder so, boah, er wird hart und dann ist er auf dem Feld und jeder spielt 20% besser, weil er einfach glaubt, so, jetzt geht was. Jetzt. Und das ist eigentlich, das ist es, ja. Das ist es. Das ist natürlich, klar, da gibt's natürlich nochmal Leute, die sind außergewöhnlich, aber trotzdem kann ja jeder ein bisschen, jetzt sage ich das schon wieder mit dem Licht, muss ich erstmal wieder rauskriegen hier. Da, gut, dass ich noch eins im Kopf habe. Ja, wir trinken Spartanboy. Das ist mein Niveau. Das ist super. So billige Melodien, die bleiben schön im Kopf. Ich habe noch einen Filmtipp, den fand ich ganz gut. Ist, glaube ich, schon 2-3 Wochen her. Knock at the Cabin. Könnte dir gefallen, ist sogar ein bisschen esoterisch. So, passt gut zu deinem Zitat. Spannend, aber hat trotzdem so eine tiefere Message.
Das hat dich tief geprägt, dieses Zitat.
Ja, das werde ich nie wieder vergessen. Knock at the Cabin, fand ich mit Dave Bautista spielt damit.
Cooler Typ. Der Ex-Wrestler.
Ja, ja.
Die Batista-Bomb.
Der ist ein cooler Typ.
Ich habe früher viel Wrestling geguckt als Knirps. Der war mit Rey Mysterio befreundet. Ja, und sein Ziehvater war
Brock Lesnar.
Nein, Triple H.
Den kenne ich, glaube ich, gar nicht.
Triple H. Und dann haben die sich gestritten und dann hat bei einem WrestleMania Dave Bautista ihm eine Batista-Bomb gegeben und wurde WWE World Champion.
Also als ich noch jung war, da gab es die einzig waren Hulk Hogan und den Undertaker. Ja. Die kenne ich noch.
Die gibt's immer noch. Ich glaube, die kämpfen nur nicht.
Ernsthaft?
Mehr. Ja.
Ja, die gibt's noch. Das ist schon klar, aber nicht mehr. Hulk Hogan ist ja.
Nee, ich war früher Jugendsünde.
70 wahrscheinlich, oder?
Ich war in so einem WWE-Forum. Ich war echt, ich war richtig Fan. Ich kannte die alle, Boogeyman und wie
ich Kofi Kingston. Ich fand das cool früher, die gab's, weißt du, die waren immer, ich hatte ganz früher diese Bravo Sport oder wie die hieß und da war auch immer, da war das glaube ich, oder war das eine andere, ich weiß nicht, da gab's ja viel so, irgendwo war immer so Wrestling-Feed drin. Da fand ich das cool, weil die halt so mit den Namen und hier den Undertaker und so, aber
ich bin so zu YouTube gekommen, so, ne?
Geguckt.
Weil es gab immer von SmackDown und Raw gab's dann später immer dann die Videos auf YouTube und da habe ich mir das alles
angesehen. Wrestler, das wäre eigentlich was für dich.
Wär krass
mit Tim Wiese.
Ja, ja.
Ja, nee. Macht Tim Wiese das eigentlich noch?
Nein.
Das war auch.
Great Khali gab es dann später. Edge war cool mit dem Spear. Leute, die. Ja,
also da kenne ich mich nicht. Gar nicht mehr aus. Ja. Nee, da bin ich.
Gute alte Zeit.
Batista-Bomb. So, Leute.
Nächste Woche mache ich die Batista-Bomb bei dir. Ja. Nee, wie machen wir es nächste Woche? Lassen wir ausfallen?
Das ist eine gute Frage. Mal schauen. Ich werde das nächste Woche entscheiden.
Nächste Woche lassen wir ausfallen. Ich habe es schon entschieden. Nächste Woche fällt aus, Leute. Heute zu spät, nächste Woche fallen wir aus. Wir sind richtige. Wir lassen das Licht richtig scheinen.
Aber das Schöne ist sonst, auf dem Lochner-Kanal, da läuft alles wie geplant weiter. Und ich glaube, in 2 Wochen werden wir dann richtig, das ist ja auch mal so eine Pause, so ist ja auch mal gut, dann platzt man die Woche drauf richtig vor.
Übrigens, das muss ich jetzt auch noch machen. Ich muss dir ein riesen Kompliment ausschütten, ja. Ich war ja letztes Mal das erste Mal vor der Kamera hier auf dem Lochner-Kanal, beziehungsweise erstmal mit einem eigenen Take in die Kamera sprechen.
Stimmt.
Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, diese 4 Minuten, die ich da geredet habe, es war raw, also ich habe irgendwie 50 Minuten war die Videodatei. Ich habe es auch selbst geschnitten, es durfte niemand dabei sein, weil es war mir so peinlich. Es ist so schwer. In dieser Gesprächssituation, das ist gar kein Thema mehr. Das ist wirklich, muss ich sagen, eine Kunst und es hat mich sehr, sehr demütig gemacht.
ein guter Schauspieler.
Nein, es ist wirklich, wirklich schwer. Also ganz, ganz schwierig. Auch die mich schon länger kennen, ich rede dort wirklich wie, darf's nicht sagen, aber ich rede wirklich.
Sehr, als wäre dir so ein Engel, so ein Goldrausch, Goldlockenengel und du wärst sehr beseelt und sehr.
Ich rede auch eine Oktave höher.
Ja, ja, so ein richtiger Lappen.
Richtig kastriert.
Richtig kastriert, also ein richtiges Männchen.
Ja.
So wie so ein Golden Retriever.
Ja, aber meine Freundin, ihr Kommentar war süß.
Ja, süß, passt, ja. War wirklich süß. So ein richtiger Pfiffi. So, jetzt, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir bekommen einen Daumen nach oben, beziehungsweise eine Bewertung bei The Podcast und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und auch gerne Input. Wir müssen unsere Partei noch vorstellen. Das versprochen, in 2 Wochen sind wir zurück mit unserer Partei. Das war doch deine Idee.
Ja.
Name und Logo. Ich habe dran gedacht, aber mir ist nichts auf die Schnelle eingefallen. So, das ist die Hausaufgabe. Aufschreiben, nicht vergessen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.